Ich möchte also aus dem Renga lesen, der versucht, diesen Aufstand, den es in der deutschen Kolonie Südwestafrika 1904 bis 1907 gegeben hat, gegen die Kolonisatoren zu rekonstruieren, also insbesondere das Bewusstsein. Ich habe auch einen, ähnlich wie der Hans-Christoph Buch, einen biografischen Anlass. Ich komme aus einer Offiziersfamilie und da wurde zu Hause immer erzählt, also von diesen Haya-Safari-Erlebnissen und diese merkwürdigen älteren Herren, also das waren meist ältere Kameraden, berichteten also von diesen Taten, wie sie da unten den Schwarzen, wie sie sagten, Moores gelehrt hatten. Und ich habe dann also auch in Archiven gearbeitet, war auch dort unten. Und der Roman hat zwei Erzählebenen. Einmal die eines Veterinärs, der den Moringa, den Führer des Aufstandes, der Namas, kennengelernt hat. Das ist deshalb so merkwürdig, weil die Deutschen die Guerilleros immer sofort aufgeknüpft haben oder erschossen haben. Und dieser Mann hat mit ihm verhandelt. Das ist nur ein winziger Hinweis im Generalstabsbericht gewesen. Das fand ich dann doch sehr interessant. Und während der Arbeit an diesem Roman habe ich mich dann auch gefragt, ob es denn denkbar war, dass jemand sich verweigert hat. Ob es denkbar war, dass jemand in der Lage war, damals natürlich immer aus diesem Bewusstsein heraus, an diesen Ungeheuerlichkeiten sich denen zu entziehen, also zu desertieren. Und das Merkwürdige ist, es gibt so einen Fall. Es ist sozusagen eine ganz rein fiktive Figur und eine halbfiktive. Dieser Mann heißt Wenstrup. Darüber können wir vielleicht nachher noch reden. Ich lese jetzt mal einen Abschnitt daraus. 3 Wochen nach seiner Ankunft in Warmbad wurde Gottschalk überraschend zu Oberleutnant Graf Kageneck befohlen, und zwar im kleinen Dienstanzug, den Gottschalk auf dem Heeritt gar nicht hatte mitnehmen können. Ein etwas ungewöhnliches Ansinnen von Kageneck, der für sein legeres Regiment in Warmbad von den meisten Reitern geschätzt wurde. Kageneck, ein weit über die Bezirksgrenzen hinaus berühmter Säufer und Morphinist, einer jener dämlichen Schutztruppensprüche, der große Säufer Kageneck ist Erbsensuppe mit Schweinespeck, genoss den Ruf einer der erfolgreichsten Unterhändler mit unzufriedenen Hottentottenkapitänen zu sein. Er konnte jeden, und das waren durchaus keine Weichmänner, was Alkohol anbetraf, unter den Tisch trinken, ohne dabei zu unfairen Mitteln oder Tricks zu greifen, Glasheben, Ex und Hopp über den Rücken. Je mehr er trank, desto größer wurde seine Einfühlsamkeit in die Probleme der Hottentotten, denen er dann meist das Du anbot. Da er diesen Verständnisgrad in seiner Besoffenheit meist gegen 4 Uhr nachmittags zu erreichen pflegte, drängten sich zu dieser Zeit alltäglich eine große Zahl Bittsteller vor seinem Amtssitz, einem ziemlich öden Backsteinbau. Manchmal musste am darauffolgenden Tag der Bezirksamtssekretär Gustav Fett den Hottentotten gemachten Zusagen unter Androhung der Prügelstrafe wieder abpressen. So beispielsweise, als Kageneck einem Hottentotten-Obmann nach einem nächtlichen Saufgelage gegen Morgen versprach, ihm und seine Sippe das inzwischen im Besitz der Kolonialgesellschaft befindliche Land wieder zurückzugeben. Ein andermal, während des Bondelswarz-Aufstandes im Jahre 1903, gab er zur vorgerückter Stunde einem Posten den Befehl, einen Gefangenen und für den nächsten Tag zum Tode verurteilten Bondel die Fesseln zu durchschneiden, dem armen Kerl, wie er wörtlich sagte, etwas zu essen und zu trinken zu geben, und dann solle der Posten beide Augen zudrücken. Kageneck sagte ausdrücklich, beide Augen. Der Posten tat, wie ihm befohlen, und der Bondel verschwand in der Nacht. Am nächsten Morgen, stocknüchtern, wollte Kageneck den Posten wegen schweres Wachvergehens und Gefangenenbefreiung erschießen lassen, was nur durch das Eingreifen eines Leutnants verhindert werden konnte, der auf sein Ehrenwort versicherte, der Posten habe lediglich auf Befehl Kageneck's gehandelt. Als Gottschalk das Bezirksamt betrat, fand er Kageneck in einem abgedunkelten Raum sitzend, vor sich eine Blechbadewanne mit Wasser, in der mehrere Flaschen unterschiedlichster Form schwammen, flache, rechteckige Whiskyflaschen, eine handlich runde Rumflasche aus Jamaika, eine tönerne, Steinhägerflasche aus Oldenburg und schließlich der dreifache Stern vom Warmbad, eine dickbauchige französische Cognacflasche. Kageneck fragte forsch, wo sich der Unterveterinär Wenstrup jetzt aufhalte, und als Gottschalk antwortete, er wisse das nicht, Wenstrup sei als vermisst gemeldet, erfuhr er aus Kageneggs Mund, dass Wenstrup sich unerlaubt von der Truppe entfernt habe oder, genauer und auf gut Deutsch gesagt, desertiert sei, und zwar zusammen mit so einem kleinen Hottentottenbengel namens Jakobus. Was Gottschalk, der mit Wenstrup ja wohl befreundet sei, dazu sage. Die Nachricht sei von der Kapp-Polizei gekommen aus Uppington. Er müsse jetzt leider Gottschalk in dieser Angelegenheit verhören. Im Militärstrafgesetzbuch gäbe es schließlich einen Paragraphen für die Nichtanzeige von Fahnenflucht. Da es schon auf 4 Uhr nachmittags zuging, lud Kageneck Gottschalk ein, mitzutrinken. Gottschalk war so unbescheiden und ließ sich von dem französischen Cognac einschenken. Am 2.1.1905 war, wie man den Akten des kaiserlichen Gouvernements entnehmen kann, der Unterveterinär Wenstrup fahnenflüchtig geworden. Über seinen weiteren Verbleib gibt es lediglich Gerüchte. Es heißt, Wenstrup sei, nachdem er in die Kapkolonie geflohen war, nach Argentinien gegangen und sei in Mar del Plata bei dem Versuch, eine Regierungsbank zu überfallen, in eine Schießerei geraten, in deren Verlauf er einen Lungensteckschuss erhalten habe. Wenig später sei er in einem Provinzkaff namens Madriaga gestorben. Einem anderen Gerücht zufolge habe er in Paris in einer anarchistischen Sektion gearbeitet und sich seinen Lebensunterhalt damit verdient, dass er gegen Entgelt in Cafés und Clubs Schach spielte. Gottschalk hatte ihn nie Schach spielen sehen. Und endlich will ihn jemand auf der Insel Helena erkannt haben, wo er als Tierarzt praktiziert habe, und zwar in der Nähe von Longwood, jenem Ort, wo Napoleon interniert gewesen war. Gottschalk war an diesem Abend von einer redseligen Ausgelassenheit, die Kageneck verstummen ließ. Am nächsten Tag erzählte der Bezirksamtmann, er habe den Oberveterinär ganz falsch eingeschätzt. Der Mann sei im Kern doch kein Kind von Traurigkeit. Kageneck führte das auf die Qualität seines Cognacs zurück. Eine Situation. Wenstrup saß nach dem Gefecht bei Nares auf einem Felsblock, die Hände vor dem Gesicht, als müsse er sich auf etwas konzentrieren. Als Gottschalk ihn ansprach und er das Gesicht hob, konnte man erkennen, dass er geweint hatte. Wenstrup sagte, es sei nichts, ein Anfall von Erschöpfung. Gottschalk hatte ihn aber gar nicht gefragt. Ein in der Nähe stehender alter Schutztruppler meinte, das käme bei Neuen häufig vor, das läge am Klima und an der Höhe, das Herz würde stark belastet. Woran Gottschalk sich nicht mehr erinnern konnte, war, ob das unmittelbar nach der Erschießung der Gefangenen gewesen war oder davor. Aktenkundig hingegen ist ein anderer, Wenstrup betreffender Vorgang, und zwar vom 14.05.1914 unter den Aktenbeständen der Intendantur der Schutztruppe im Archiv zu Windhoek. War Wenstrup schon zu seiner Dienstzeit ein Ärgernis seiner Vorgesetzten, so sollte sein Verschwinden ganze Abteilungen und Dienststellen der Schutztruppe und des Reichskolonialamtes in Atem halten über ein schier unlösbares Problem, das weit über 9 Jahre mit umfangreichen Aktennotizen, juristischen Expertisen, Gutachten und gerichtlichen Erklärungen ausgefochten wurde, bis der Ausbruch des Ersten Weltkriegs diesem Behördenstreit ein jähes Ende setzen sollte. Was war passiert? Der Unterveterinär war unter dem 7.11.1904 mit Wirkung vom 1.2.1904 zum Oberveterinär ernannt worden. Er hätte also auf der Gertrude Wörmann nach der Grußvorschrift nicht den Oberveterinär Gottschalk zuerst grüßen müssen. Jedenfalls aber hätte Wenstrup nachträglich der Differenzbetrag zwischen dem Gehalt eines Unter- und dem eines Oberveterinärs zugestanden. Da sich Wenstrup zu der Zeit seiner Ernennung schon auf dem Marsch in den Süden befand, konnten ihm aufgrund des unzulänglichen Nachrichtenwesens und in der allgemeinen Konfusion, in der sich die Truppe beim Beginn des Aufstandes befanden, die Ernennung nicht mitgeteilt werden. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass irgendjemand, wahrscheinlich ein Offizier, die Nachricht absichtlich zurückgehalten hatte. Nach der Fahnenflucht von Wenstrup, wie es in einem Bericht der Schutztruppe vom 1.2.1905 heißt, wurde an seiner Stelle gemäß § 1911 BGB ein Abwesenheitspfleger bestellt, dem die Differenz zwischen dem Gehalt als Ober- und Unterveterinär in Höhe von 1.508 Mark 33 Pfennig ausgezahlt wurde. Das Reichskolonialamt hatte dann nach Prüfung der Rechnungen mit einer Verfügung vom 20.11.1913 Nummer M2718-13F die Wiedereinbeziehung des Betrages angeordnet, da man zur Ansicht gelangt war, dass die Ernennung nicht rechtskräftig geworden sei. Demgegenüber befand der Pflegschaftsrichter in Kittmannshoop, dass diese Auszahlung durch die Verwaltungskasse des Versorgungszuges 2 rechtens sei, indem er das Staatsrecht des Deutschen Reichs von Laban zitierte, und zwar § 45-4 Anmerkung 4, die besagt, dass mit Empfang des Anstellungsdekrets die Wirkung der Ernennung beginne, also auch das Gehalt zu zahlen sei. Die Intendantur der Schutztruppe versuchte nachzuweisen, ebenfalls Laban zitieren, § 45-1, Seite 421, Absatz 4, Auflage von dem Jahr 1901, dass die Willenserklärung eines Beteiligten fehle. Man also nicht davon ausgehen könne, dass es tatsächlich zur Ernennung gekommen sei. Es wäre immerhin denkbar, dass der zu Ernennende seine Ernennung verweigert hätte. Der Widerspruch erschien der Intendantur lösbar nur, wenn der bestallte Abwesenheitspfleger freiwillig auf den ihm ausbezahlten Differenzbetrag verzichten würde, oder aber man müsse die Absendung des Betrages aus dem Schutzgebiet durch das Gouvernement arretieren und auf Rückzahlung klagen, wobei sich bei einer solchen Klage allerdings wieder die Frage gestellt hätte, wann die Ernennung wirksam geworden wäre und inwiefern eine Ernennung möglich ist, in der es zwar einen Ernannten, existent als Willensäußerung des Staates, zugleich aber auch einen Nicht-Ernannten, existent als Person, gibt, woraus sich wiederum die Frage ergibt, ob die Neuschaffung einer Planstelle vom Willen des Staates oder aber von der höchst zufälligen Existenz oder Nicht-Existenz einer Person oder gar von deren Zustimmung oder Nicht-Zustimmung abhängt. Der Einmarsch der südafrikanischen Streitkräfte und insbesondere die Seeblockade des Schutzgebietes beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges verhinderten leider eine endgültige juridische Klärung des Falls Wenstrup. Seine Fahnenflucht war sehr schnell erledigt worden, 15 Jahre Festungshaft in Abwesenheit, der gute Chancen gehabt hätte, ein Präzedenzfall zu werden, von dem ausgehend man spätere ähnliche Fälle leichter hätte entscheiden können. Ja, soll ich vielleicht noch ein kleines Stück? Also das sind jetzt 10 Minuten, also ich will mal sehen. Der Gottschalk nimmt sich einen sogenannten Bambusen und ja, Simon als Kind in einem Missionshaushalt aufgezogen und dort wegen seines Lerneifers aufgefallen, hatte als 17-Jähriger den Missionar nach Deutschland begleitet. Begeistert von den gepflasterten Straßen, den steinernen Häusern, den Gaslaternen, elektrischen Straßenbahnen, Geschäften, all diesen ordentlichen Einrichtungen, dem Pissoirs auf der Straße, den Schutzleuten auf den Kreuzungen, störte ihn zuweilen lediglich seine Hautfarbe und dieses, wie er fand, alberne, krisselige Haar auf dem Kopf. Was waren Ochsenwagen, die sich mühevoll durch den Sand quälten gegen eine Untergrundbahn, die nicht umständlich den Straßen folgen musste, sondern unter Häusern verschwand, um irgendwo anders wieder aufzutauchen und ihr Ziel zu erreichen? Alles war darauf ausgerichtet, Zeit zu sparen, Umwege zu vermeiden. Das schien auch die geheimnisvolle Kraft in den Menschen zu sein, die er durch die Straßen laufen sah, zielgerichtet und nicht bei jeder läppischen Kleinigkeit stehen bleibend, um zu gaffen oder zu schwatzen. Als Gottschalk Simon einmal fragte, was ihn denn in Deutschland am meisten beeindruckt habe, antwortete Simon, die Beerdigungsinstitute. Der Vater des Missionars, mit dem Simon die Deutschlandreise machte, war in dieser Zeit gestorben. Ein schwarz gekleideter Herr sei gekommen, man habe einige vorgedruckte Formulare ausgefüllt und dann verschwand der Verstorbene aus dem Haus. Erst auf der Beerdigung traf man ihn wieder, sorgfältig eingesargt, stand er auf einem Katafalk und wurde von Uniformierten zur schon ausgehobenen Grube getragen. Das alles habe sich reibungslos und sauber abgespielt, kein Gestank, keine stundenlange Leichenwache. Die Angehörigen des Verstorbenen hätten in der Zwischenzeit weiter ihrer Arbeit nachgehen können. Einfach fantastisch. Gottschalk fragte auf Nama, Gottschalk will Nama lernen, Simon antwortete auf Deutsch. Er behauptete nämlich, nicht mehr richtig Nama sprechen zu können. Fand Gottschalk einmal nicht das richtige Wort, wartete Simon gleichgültig, bis Gottschalk es umschrieben oder aber auf Deutsch gesagt hatte. Eines Tages begann Simon zu Berlinern. Eine Angewohnheit des Professors für Völkerkunde Leonard Brunkhorst. Vor 2 Wochen war Professor Brunkhorst nach Kettmannshoop gekommen. Er trug einen selbst entworfenen, aus englischem Tuch gearbeiteten Reiseanzug, der mit seinen verschiedenen Gürteln, Taschen und Schnallen einen auffällig zweckmäßigen Eindruck machte. Oft erzählte Brunkhorst die Geschichte, wie er einmal mitten in der Kalahari-Wüste einen englischen Professor der Botanik getroffen habe, der ihn sogleich mit einem How do you do als einen Landsmann begrüßte. Der Mann habe ihm auch nach einer längeren Unterhaltung nicht glauben wollen, dass er einen deutschen Kollegen vor sich habe. Allerdings hatte Brunkhorst auch 2 Jahre in Oxford studiert. Er sammelte Volkssagen der Namas und arbeitete an einer Nama-Grammatik. Bei einigen der Offiziere erregte er bald Missfallen, da er immer wieder von dem großen Vetter jenseits des Kanals redete, der weltläufiger, souveräner, fairer, diplomatischer, beherrschter, geschickter, taktvoller, kurzum den Deutschen meilenweit voraus war. Auf seinen Exkursionen trug der Professor stets ein schwarzes Lederetui bei sich, das er nur öffnete, wenn er einen interessanten Hottentottenkopf entdeckt hatte. Er zog dann ein übergroßes, zirkelartiges Gerät aus verchromtem Stahl heraus und setzte es den entsetzten Hottentotten an den Kopf, wobei er in einem gepflegten Nama betonte, dass alles sei garantiert schmerzfrei. So vermaß er die Kopfformen der verschiedenen Nama-Stämme und kam schon nach wenigen Monaten zu dem Ergebnis, dass man vom Schädel der Hottentotten nicht auf einen niedrigen Intelligenzgrad schließen könne, eher im Gegenteil. Professor Brunkhorst war mit der Absicht nach Kittmannshoop gekommen, in der näheren Umgebung nach den Überresten eines riesigen Fasses zu suchen. Er wollte den Wahrheitsgehalt einer Hottentottengeschichte überprüfen, die in der Gegend von Bethanien erzählt wurde, dass vor Jahrzehnten ein weißer Händler ein gigantisches Fass ins Land gebracht habe. Schliemann auf der Suche nach dem Hottentotten-Troja, witzelte man im Casino. Tagebucheintragung Gottschalks vom 12.07.1905. Was das Schnarren unserer Offiziere ist, dem Kamel die Stinkdrüse am Hinterkopf. Familiäres Erkennungssignal. Hier Schwielensohla, dort der Berufsstand zum Tode. Tagebucheintragung vom 13.07.1905. In 2 Wochen gehe ich mit einer Patrouille nach Herapis. Der Ort liegt einen Tagesritt von der englischen Grenze. Tagebucheintragung vom 16.08.1905. Sanftheit und Gelassenheit können, wie das Kamel beweist, auch über die spießigste Abwehr siegen. Mit den weichen Lippen vermag das Kamel Zweige mit fingerlangen Dornen abzubrechen und sie so geschickt ins Maul zu schieben, dass es von dem leben kann, was für sich so beschaffen ist, nicht gefressen zu werden. Nachts, beim nochmaligen Lesen, fällt mir die einseitige Betrachtungsweise auf. Es gibt doch nichts Freundlicheres und Selbstgenügsameres als einen Dornenbusch, der im Sand wächst und dessen Dornen ihn allein gegen das Gefressenwerden schützen sollen. In der Regenzeit blüht er gelb.